Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Michael Köhler, willkommen. Hat die Kultur die Wähler in Frankreich nicht nur verschreckt, sondern vielleicht sogar mobilisiert? Dem Front Populaire geholfen und dem Triumph des Rassemblement National vereitelt? Diese Frage stellen wir an dritter Stelle und werden sie auch beantworten. Zuerst aber die Nachricht des Tages. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat eine neue Leitung. Sie ist die größte Zuwendungsempfängerin, weil sie auch die größte Kultureinrichtung in Deutschland ist. Zu ihr zählen die staatlichen Museen, Nationalgalerie, Altes, Neues Museum, Hamburger Bahnhof, Gemäldegalerie, viele weitere Einrichtungen wie die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv. Alles zusammengenommen waren es 2019 über 4 Millionen Besucher, die dorthin gefunden haben. Bund und Länder tragen diese nationale Kulturstiftung. Nach 16 Jahren wird nächstes Frühjahr ihr langjähriger Präsident, der Prähistoriker Hermann Pachtzinger, verabschiedet. Heute schon wurde die Nachfolge im Präsidium bekannt gegeben. Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann wird die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ab nächstem Frühjahr leiten. Sie war Museumschefin in Stuttgart 2003 bis 2009, in Düsseldorf in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 2009 bis 2016, zuletzt in Dresden Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung. Worauf es jetzt ankommt, habe ich mit ihr besprochen und sie gefragt. In einer ersten Reaktion haben sie von Freude, von Herausforderungen für die neue Aufgabe gesprochen. Werden sie jetzt Kapitänin einer Kultur-Titanic, eines ziemlich reformbedürftigen, riesigen Tankers?
Ja, es ist eine gigantische Aufgabe und auch sehr, sehr viele Mitarbeitende, sehr viele Einrichtungen und nochmal natürlich vieles größer als das, was ich bisher geleitet habe. Aber ich versuche immer auch, mir die Leichtigkeit zu bewahren. Es gibt ja im Italienischen diesen tollen Begriff der Leggerezza. Das meint immer noch mal ein bisschen mehr als im Deutschen. Und einfach auch mit den Mitteln der Kunst zu arbeiten und zu inspirieren. Ich sehe mich als künftige Präsidentin auch als Botschafterin nach innen und nach außen und kommen natürlich auch stark von den Inhalten her.
Jetzt haben Sie nach Corona und nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrats eine Institution vor sich, die großen Reformbedarf hat. Was sind die drängenden Aufgaben?
Also die drängenden Aufgaben sind die Ressourcensicherung in guter Lobbyarbeit, indem man auch die Wirtschaft stärker in die Pflicht nimmt, finde ich, Drittmittel einwirbt und natürlich auch die Mitarbeiterschaft. Change Management in diesem großen Ausmaße ist für Menschen eine Riesenherausforderung, aber das kann man positiv aufladen. Und ich spüre auch, dass es auch beginnt, dass da auch ein großer, durchaus Enthusiasmus und Hoffnung sich verbreitet. Ich bin heute wieder sehr beeindruckt. Eindruck gewesen im Stiftungsrat, wie gut und intensiv die SPK da aus dem Inneren, aus eigenen Kräften heraus sich reformieren.
Worauf läuft das hinaus? So wie der Wissenschaftsrat gefordert hat, mehr Sichtbarkeit, mehr Reputation, mehr Wissenschaft, mehr Internationalität?
Ja, unbedingt. Also fangen wir mal mit dem letzten Punkt an. Also die einzelnen Einrichtungen sind sehr, sehr stark international vernetzt. Aber die Gesamtwirkung der SBK im internationalen Kontext kann und muss unbedingt noch gesteigert werden. Das ist doch erstaunlich, wie wenig Berlin in ganz vielen internationalen Gremien, Kongressen überhaupt nicht dabei ist. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Also indem man die Sammlungen stärker sichtbar macht, aber indem man auch co-kuratierte Ausstellungen, Projekte macht mit anderen Ländern, indem man auch Mitarbeiteraustauschprogramme macht und so weiter. Ich würde auch noch hinzufügen, ganz klar auch die Frage, sind eigentlich die Einrichtungen für die nächsten Generationen aufgestellt? Es müsste eigentlich sowas geben wie so ein Prüfsiegel für alle Einrichtungen. Ist es wirklich etwas, was diejenigen, die jetzt gerade volljährig werden, zum Beispiel diese Gruppe von Menschen angeht, interessiert und was kann man tun, um das noch zu verbessern? Und also es gibt in vielen Punkten, glaube ich, können wir gemeinsam da richtig viel noch voranbringen und bin da sehr, sehr optimistisch.
So eine Stiftung hat ja nach der Wende unmittelbar auch eine deutschlandpolitische, eine gesamtstaatliche Aufgabe. Zusammenführung der Sammlung war das eine, auch eine identitätspolitische vielleicht im Vereinigten Deutschland. Werden die Museen und auch die Stiftung in diese Richtung auch eine Aufgabe annehmen müssen, nämlich, Sie haben es gerade schon angedeutet, integrativ zu wirken als eine Art nationales Heritage?
Ja, absolut. Wobei mir so aufgefallen ist in letzter Zeit, dass eigentlich diese unglaubliche Kostbarkeit der deutschen Kulturlandschaft, nämlich die Vielfalt des föderalen Systems, viel zu wenig auch nach außen ins Ausland kommuniziert wird und auch intern nicht mehr. Ist ja auch politisch ein unheimlich toller Schutz. Ja, die Freiheit der Kunst und der Forschung bleibt immer gewahrt, weil es in einem anderen Bundesland wieder ganz anders aussehen kann. Und es bringt eine unglaubliche Qualität hervor. Und das auch stärker in Berlin spürbar werden zu lassen. Best-Practice-Beispiele aus den verschiedenen Bundesländern, vielleicht auch ein gemeinsames Großprojekt, eine gemeinsame Kinderbiennale der Länder oder was auch immer. Also Ideen habe ich genug, aber das ist ein fester Vorsatz, dieses vibrierende föderale System in der Kultur in Berlin spürbar werden zu lassen und das auch mit den Menschen zu verbinden.
Werden Sie den Namen SPK beibehalten oder ändern? Also ich spiele natürlich auf das Preußentum im Namen an.
Also es gibt ja den Stiftungsratsbeschluss zum Namen, der wird vorerst, glaube ich, wie eine Art, man könnte Duchamp sagen, wie ein Ready-Made behandelt, also als ein vorgefundenes Bruchstück, ein Zitat. Was ich wichtig fände, dass man das Preußische, das im Namen geführt wird, nochmal neu und frisch und anders auflädt. Also ich habe heute nochmal das Bild gezeigt der beiden Prinzessinnen Luise und Friederike. Luise wurde dann ja Königin,
preußische Königin. Aus dem neuen Museum.
Ja, aus dem neuen Museum, die, wenn man sie von hinten betrachtet, nur als Rückenstück, ein wunderbares Symbol für das, was für uns wichtig sein wird, nämlich der Schulterschluss. Die Ältere stützt sich auf die Jüngere, auch ein Generationenvertrag im kulturellen Bereich. Und überhaupt dieses, ja, Zusammenwirken. Nur gemeinsam sind wir Global Player. Ja, das ist vielleicht eine Aufladung, die ist auch weiblicher. Die könnte man ganz anders, positiver vielleicht auch vermitteln.
Preußen neu erfinden, etwas weiblicher. Marion Ackermann, amtierende Generaldirektorin der staatlichen Gemäldesammlung Dresden, wechselt als neue Präsidentin zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz, aber erst zum nächsten Frühjahr. Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Frage, die wird durch neue technische Möglichkeiten ein bisschen verwandelt. Ist das noch Malerei? Wenn hybride Körper, die aus Computerspielen oder animierten Comics kommen oder von Computern berechnete Strichmuster auf Oberflächen erscheinen, bei denen die menschliche Hand dann nur noch die Ausmalung der vorgegebenen Flächen übernimmt, malen nach Zahlen. Ist das Ende der Malerei oder ein Neuanfang? Eine große Doppelausstellung in der Kunsthalle Bielefeld und im Martha Herford widmet sich dieser Frage, wie der Computer in die Kunstgeschichte kam. Zwischen Pixel und Pigment heißt diese Ausstellung, die für uns Carsten Probst gesehen hat.
Der Beginn der digitalen Malerei war keine Revolution. Sie begann auf vertrautem Terrain. Vera Molnar, eine der großen Pionierinnen der computerbasierten Kunst, kam eigentlich von der seriellen Abstraktion, bei der sie seit den 1950er Jahren Quadrate und Punkte nach bestimmten Regeln ordnete. In den 1970er Jahren entwarf sie gemeinsam mit ihrem Mann ein Computerprogramm für das systematische Experimentieren mit solchen Bildformen. Das Martha Herford erinnert mit noch früheren Arbeiten daran, wie malerisch die Anfänge dieser Programmierungskunst buchstäblich waren. Kuratorin Ann-Christine Kreisel.
Es ist aber so, dass sie eben diese Struktur, die man hier sieht, mit dem Rechner, mit einer Rechenmaschine berechnet hat. Es gab noch keine Bildschirme, das heißt, sie hat das Ganze berechnet, ohne es zu sehen und hat es dann aber ausgedruckt und anhand des Ausdrucks hatte sie dann eine visuelle Struktur, die aber ohne Farbe funktionierte natürlich und sie hat dann händisch diese Farben ergänzt und da jetzt ein sehr pixeliges, eindrucksvolles Werk geschaffen. Das ist von 68, eben ihre allererste Arbeit, die sowohl analog als auch digital funktioniert.
Keine 15 Kilometer vom Martha Herford entfernt ist in der Kunsthalle Bielefeld das Frühwerk der Schwedin Charlotte Johannesson zu sehen, einer gelernten Weberin, die in den 1970er Jahren ihren Webstuhl gegen einen Apple II Plus Computer eintauschte. Und auch sie begann dann, wie Vera Molnar, ihre künftigen Arbeiten am Rechner zu programmieren. Kurator Benedikt Farnschon.
Was sie auch vergleicht, ist das sie als gelernte Weberin totale Analogie gesehen hat zu dem Programmieren, weil sie wusste, sie hat 200x Pixel in der vertikalen, 100 irgendwas Pixel in der horizontalen, ähnlich wie auf ihrem Webstuhl mit Kett- und Schussfarben. Das heißt also, das Programmieren am analogen Webstuhl war für sie sehr ähnlich zu dem, was sie am Rechner dann programmiert hatte.
die Neugier am kreativen Experimentieren mit von der Maschine erzeugten Zufallsmustern mag bis heute für viele Künstlerinnen und Künstler ein Motiv sein, zwischen analogen und digitalen Formen von Malerei zu wechseln und sich dabei immer wieder auch auf die bereits lange Tradition abstrakter und ornamentaler Kunst zu beziehen. Und auch auf die Frage von Original und Kopie. Die Appropriation Art lebt von der Multiplikation bereits vorhandener Motive und von der subversiven Korruption vermeintlicher Originale. Doch Kopie und Experiment sind nicht alles, meint Benedikt Farn schon.
Ich glaube, dass es für viele KünstlerInnen, die wir hier zeigen, egal ist, ob sie mit dem Pinsel oder dem Cursor malen, es ist gleichberechtigt. Weil es nicht nur um die Wiederholung und den Remix und die Aneignung von Technik oder fremdem Material geht, sondern um eine Erweiterung der Palette, wenn man so möchte.
Mit der Verbreitung digitaler Medien wandelt sich auch die digitale Malerei von einem relativ exklusiven, noch eigenhändig programmierten Experiment zu einer kreativen Nutzung von marktüblicher Software. Die Malerei reagiert auf die Entwicklung durchaus unterschiedlich. Sie betont, wie bei Corinne Wasmuth, die eigenhändige malerische Ausführung, wenn sie auf großformatigen Leinwänden grob verpixelte digitale Zeichenlandschaften malt. Tishan Su erzeugt schon seit den 1980er Jahren hybride Bildformate aus Malerei und Objektkunst, in denen er den menschlichen Körper mit technoiden Versatzstücken ins Bild setzt und damit sowohl die Kunst als auch die Wissenschaftsgeschichte befragt. Salomé Chatriot hingegen, mit 29 Jahren zugleich die jüngste Teilnehmerin, setzt dieses Thema in hochauflösenden, computergenerierten, fluiden Körperformen um, die zwischen mechanischen, natürlichen und virtuellen Zuständen wechseln und die Faszination der Digitalität in Abgründigkeit übergehen lassen und die Abgründe in Faszination. So spannen beide Ausstellungen als Tandem einen weiten Bogen der Fragen und Phänomene, die kaum eine andere Schlussfolgerung zulassen. Es gibt nichts Humaneres als das Künstliche, und sei es auch eine künstliche Intelligenz.
Sagt Carsten Probst über Pixel und Pigment, die Doppelausstellung in Bielefeld und Herford. Die vorgezogene französische Parlamentswahl hat überraschend der Front Populaire gewonnen. Das Mittellager von Präsident Emmanuel Macron landete auf dem zweiten Platz. Als Favorit galt der Rassemblement National von Marine Le Pen. Dessen Triumph wurde aber verhindert. Eine Regierungsbildung wird schwierig werden. Eine Lehre aus dem Wahlabend lautet, es gibt keinen Durchmarschautomatismus für die Rechtspopulisten. So nannte das Anke Rehlinger, die saarländische Ministerpräsidentin, heute Morgen in diesem Programm. Es gibt aber einen festen europäischen Bodensatz rechtspopulistischer, europaskeptischer Positionen und auch eine Verdopplung der Wählerzahlen für die französischen Rechtspopulisten. Mit der Politikwissenschaftlerin Claire Demesmet vom Centre Marc Bloch der Humboldt-Universität habe ich darüber gesprochen und sie gefragt, welche Rolle spielte die Kultur bei den Wahlen? War die Furcht auch der Kultur vor dem Rassemblement National groß?
Ja, auf jeden Fall. Also Kulturschaffende wählen mehrheitlich links in Frankreich wie auch in anderen Ländern. Und es ist oft so, dass sie rechtsextreme Ideen ablehnen. Und also das hat natürlich mit der Forderung nach Meinungsfreiheit, nach kreativer Freiheit, nach Pluralismus generell, da fühlt man sich in Gefahr bei Rechtsextremismus. Und in Frankreich pflegt der Rassemblement National, soll ich sagen, ein Narrativ eines ewigen Frankreichs. Wissen Sie, mit das Narrativ eines Postkarten-Frankreichs und eine imaginäre Identität des Landes. Und diese Identität soll einheitlich sein, homogen, vor allem unvergangenheitsgewandt. Ja, das entspricht überhaupt nicht kreativer Freiheit und dem Geist von zeitgenössischen Kreationen, also vom künstlerischen Schaffen.
Unser Reporter hat aus Paris von Wahlpartys der Linken berichtet und auch einige junge Stimmen eingesammelt. Ich würde Ihnen das gerne mal vorspielen, weil da, wie ich finde, einige ganz interessante Bemerkungen gefallen sind.
Sie haben eine sehr gute Kampagne gemacht. Sie haben alle Kommunikationskanäle genutzt. Influencer und Künstler haben sich zu Wort gemeldet. Die Jungen sind wählen gegangen. Und sie haben sich aus den Dreierkonstellationen zurückgezogen, wo sie hinten lagen. Das war sehr intelligent.
Das war wahrscheinlich ein Teil des Rezepts, um das Rechtsbündnis aufzuhalten, oder?
Ja, das ist wichtig, das zu betonen. Es gab in diesen 3 Wochen eine starke Mobilisierung. Also Sie haben das schon erwähnt, von Influencern, von Künstlern, von Sportlern auch, also auch aus der französischen Nationalmannschaft. Ja.
Marine Le Pen hat das ja. Mbappé sehr übel genommen. Ne? Sie hat gesagt, wir wollen nicht belehrt werden. Ne?
Das fand sie nicht so toll, aber es sind natürlich Stimmen, die gehört werden, auch unter Jugendlichen. Nur ein Beispiel, das haben Sie bestimmt gehört oder gesehen, bei diesem berühmten Theaterfestival in Avignon. Also das ist eines der anerkanntesten internationalen Theaterfestivals.
Wir berichten da regelmäßig drüber, ja.
Das ist gut, das ist sehr gut. Und vor ein paar Tagen hat der Leiter vom Festival, Thiago Rodriguez, eine sogenannte Nacht des Widerstands gegen extreme Rechte organisiert. Nuit de la Résistance. Und das Ziel war, Einheit zu zeigen, ja, Kraft zu zeigen und mit dem Schweigen zu brechen. Und ich finde das sehr wichtig, diese öffentliche Mobilisierung zu zeigen. Und es kommt an, bei zum Beispiel jungen Menschen, die nicht unbedingt sonst zur Wahl gegangen wären.
Geschwächter Präsident, gespaltenes Land und kulturelle Entfremdung.
Also auch ich teile Ihre Meinung oder Ihre Sorge sogar über die weitere Entwicklung von der politischen Landschaft und von der politischen Stimmung in Frankreich. Es ist erstmal jetzt, also das Ergebnis ist anders gefahren als erwartet. Man hatte schon gedacht, dass der Rassemblement National stärkste Kraft wird und insofern ist Erleichterung da. Dennoch, da haben Sie recht, das Problem ist gar nicht gelöst. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dann sieht man, dass der Rassemblement National 10 Millionen Stimmen bekommen hat. Der Rassemblement National ist die Partei, die am stärksten gewachsen ist in den letzten Jahren. Das wird auch die größte Fraktion in der Assemblée. Also insofern ist das Problem gar nicht weg. Kulturschaffende haben vielleicht eine Rolle zu spielen, aber Probleme sind viel, viel, viel tiefer. Und das hat mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Eines der Themen war Inflation und Kaufkraft zum Beispiel. Rentenreform, das war eines der zentralen Themen in diesem Wahlkampf. Und dazu kommen noch, der Umgang mit der eigenen Geschichte, auch mit der Kolonialgeschichte. Da ist Frankreich immer noch durch mit dem Thema. Da gibt es noch sehr viel zu tun. Das ist auch eine Gesellschaft, die gespalten ist, wo es Rassismus und Diskriminierungserfahrungen gibt. Es ist wirklich eine Vielfalt von Problemen. Es reicht nicht, dass jetzt ein Linksbündnis vorne liegt, ohne Mehrheit im Parlament, das muss man betonen. Es reicht nicht, um diese Probleme zu lösen. Lange nicht.
Sagt Claire de Mesmer, die Politikwissenschaftlerin über den Front Populaire und die Kulturnacht in Wahlen. Der südafrikanische Künstler William Kentridge ist einer der großen Bildermacher unserer Tage. Er fotografiert, macht Filme, aber auch Musiktheater. Für seine Kammeroper The Great Yes, The Great No muss das Publikum des Festival Aix-en-Provence in die Rundstadt Arles fahren. Hier stehen wieder Motive aus dem Themenkomplex Kolonialismus und Rassismus und Migration im Vordergrund des Werks. Eberhard Spreng sah das für uns.
März 1941 im Hafen von Marseille. Über 200 Intellektuelle und Künstler besteigen ein etwas in die Jahre gekommenes Frachtschiff, das man für den Passagiertransport umgebaut hat. Unter ihnen Anna Segers, deren Exilroman Transit später weltberühmt wurde, der Surrealistenpapst André Breton, der Ethnologe Claude Lévi-Strauss. Ziel der Reise ist Martinique. Das kulturelle Dazwischen, das Floaten der Identitäten, ist der poetische Kern in der Inszenierung des weißen südafrikanischen Künstlers William Kentridge. Hinter dem Bühnenaufbau, das ein Schiffsdeck mit Plattformen, Auf- und Niedergängen andeutet, flimmern diverse Bildfragmente über eine gewaltige Videoleinwand. Vorne steht bühnenoffen ein schwarzer Erzähler. Er steht für den Fährmann Chiron der griechischen Mythologie, der an Bord seines Schiffes all jene Menschen willkommen heißt, die die Vichy-Regierung als Unerwünschte gebrandmarkt hat. A helping hand to round up all undesirables. Kentridge macht in seiner musikalischen Revue Anleihen bei Bühnenformen der 1920er Jahre und des Agitprop. Die Akteurinnen und Akteure halten sich Pappgesichter vor den Kopf und die zeigen neben Trotzki, Lenin und Stalin die Antlitze von Josephine Baker, Aimé Césaire und Franz Fanon, allesamt prominente Protagonistinnen und Protagonisten im Kampf gegen Kolonialismus und Rassismus. Als zentrale Figur tritt immer wieder Suzanne Césaire in Erscheinung. Politik, Poesie und literarische Appelle mischen sich in ihren Äußerungen. Seit 3 Jahrhunderten schon dauert das koloniale Abenteuer. Unsere Poesie wird kannibalisch sein oder sie wird nicht sein, wird hier Suzanne Césaire zitiert aus einem ihrer Texte in der antikolonialistischen Kulturzeitschrift Tropique, die Vichy-Regierung dereinst als subversiv verboten hat. Mit Suzanne Césaire, der Ehefrau von Aimé Césaire, dem Vordenker der Negritude-Bewegung in Literatur und Politik, hat die Aufführung ihren historischen Kontext der Überfahrt der Europäer längst hinter sich gelassen. Kentridge's Schiff ist ein Versuchslabor der Kreolisierung, einer als positiv verstandenen Vermischung der Kulturen. Auch das kleine Orchester aus Klavier, Perkussion, Akkordeon und Cello unterstützt den Mix aus afrikanischen und karibischen Elementen. Kurz einmal taucht aber auch der europäische Streichquartett-Sound auf, wie eine verwehte Erinnerung an eine Kultur, die die Immigranten nun hinter sich lassen müssen. Zitate auch beim Auftritt einer leicht veralberten, verdoppelten Figur. Surrealisten-Vordenker André Breton begleitet ein Walzer wie beim populären französischen Bal Musette. André Breton und Suzanne Césaire waren befreundet. Zwischen Surrealismus, Negritude-Bewegung und dem Antikolonialismus gab es Querverbindungen, die William Kentridge hier andeutet. Aber der berühmte südafrikanische Künstler ist vor allem Bildermensch. Die französischen Kollaborateure um Maréchal Pétain haben Köpfe wie Kaffeekannen. Allegorien in Collage, Zeichnung und Videoanimation schaffen immer wieder verblüffende Erkenntnisse. Die makaberste: Messer und Gabel eines weißen Menschen wollen die abgetrennte Hand eines Farbigen für den Verzehr aufspießen und zerschneiden, aber die regt und windet sich auf dem Teller und lässt sich nicht fassen. Die mörderische Ausbeutung kommt an ihr Ende. Die Musik des südafrikanischen Komponisten Blendler Mahlangu kommt in einer überzeugenden Ensembleleistung zum Klingen. Bilder und Musiken spiegeln eine Kultur, die sich nicht auf ein Konzept reduzieren lässt und immer schon von einer Diversität geprägt war, die abendländische Gesellschaften erst noch lernen müssen. Aber alles das bleiben gedankliche Bruchstücke, denen ein dramaturgischer Flow fehlt. Die Aufführung wird in der großen Halle im Kunstareal Luma in Arles gezeigt und das präsentiert in einer Nachbarhalle auch eine Ausstellung des südafrikanischen Künstlers, die große Teile des visuellen Kentridge-Universums präsentiert, aus dem die Aufführung schöpft. Und irgendwie ist diese Materialschau überzeugender als The Great Yes, The Great No auf der Bühne.
Sagt und meint Eberhard Spreng. Die Kulturmeldung hat Anna Kohn zusammengestellt.
Der Pate, Spiel mir das Lied vom Tod oder Titanic, sie alle stammen aus dem Hause des Hollywood-Studios Paramount, eines der Studios, die Hollywood groß gemacht haben. Allerdings ist der Glitzer mittlerweile etwas abgeblättert. Paramount sitzt auf einem riesigen Schuldenberg, 14 Milliarden Dollar. Damit muss sich nun der neue Eigentümer herumschlagen. Nach monatelangen Verhandlungen, der Deal war zwischendurch schon ganz abgeblasen worden, ist nun klar, der Filmproduzent David Ellison übernimmt Paramount und nimmt dafür zusammen mit seinen Partnern rund 8 Milliarden Dollar in die Hand. Außerdem fusioniert er Paramount mit seinem eigenen Filmstudio Skydance. Skydance hatte auch schon vorher mit Paramount zusammengearbeitet. Die 8 Milliarden Dollar haben den neuen Eigentümer vielleicht gar nicht so beeindruckt. Er kommt aus einer Milliardärsfamilie. Sein Vater Larry ist der Gründer des Softwarekonzerns Oracle. Für viele Kinder, die in Berlin in die Musikschule gehen, muss das ein sehr aufregender Höhepunkt sein, einmal in der Staatsoper unter den Linden auftreten. Gestern war es beim Tag der Musikschulen soweit. Die 12 kommunalen Musikschulen präsentierten in der Staatsoper unter den Linden die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler. Dabei war auch die Lage ihrer Lehrerinnen und Lehrer Thema. Die ist ja problematisch. Die Lehrkräfte an kommunalen Musikschulen sind oft scheinselbstständig und müssten festangestellt werden. So hatte es vor 2 Jahren auch schon das Bundessozialgericht entschieden. Viele Kommunen haben ihre Lehrkräfte seitdem angestellt. In Berlin aber gibt es noch keine Lösung. Mehr Zeit dafür wünscht sich Friedrich Kodolge, der den Verband Deutscher Musikschulen leitet.
Wir sind momentan in Gesprächen, weil wie schaffen wir es, den Trägern von Musikschulen mehr Zeit zu geben? Denn es muss ja haushalterisch eingeplant werden. Es muss ja in den Gemeinderäten, in den Stadträten Beschlüsse gefasst werden. Und diese Beschlüsse müssen vorbereitet werden. Und deshalb brauchen wir eigentlich Zeit, möglichst bis 2000 und ich sag mal 26 wäre gut.
Mehr zu dem Thema hören Sie auch heute Abend im Musikjournal ab 20.10 Uhr oder in der Deutschlandfunk-App. Und wir schauen schon einmal auf nächstes Jahr. Im Mai 2025 startet die 19. Architekturbiennale in Venedig. Kuratiert wird der deutsche Pavillon dieses Mal vom Team Stresstest. Das hat das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen heute bekannt gegeben. Team Stresstest besteht aus Elisabeth Endres und Gabriele G. Kiefer von der TU Braunschweig, Daniele Santucci von Climate Flux RWTH Aachen und Nicola Borgmann von der Architekturgalerie München. Sie hatten sich zusammen mit ihrem Konzept zum Thema Hitze beworben. Dabei soll es um die gefährlichen Auswirkungen sowohl für Lebewesen, aber auch für Infrastruktur wie Brücken und Gebäude gehen.
Das Team Kühler Kopf aus Anna Kohn und Michael Köhler sagt danke für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten ausführlich, dann die Informationen am Abend. Frankreich nach der Parlamentswahl ist ein Thema, aber auch ein Raketenangriff auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew.